das ist nicht so gelaufen, wie sie sich dem vorgestellt haben. Gar nicht. Sie gaben so viel auf. Die Familie hat sich nicht verstanden, könnten nicht kapieren, warum sie die Traditionen der alten Gemeinde verlassen haben und fragten sich bezweifelt, was findet man überhaupt dort, was wir nicht schon haben? Sie selbst waren ja auch etwas frustriert, wünschten sich die Atmosphäre der neuen Gemeinde, die Familie und Freunde besser beschreiben zu können. Ich fühle mich halt angenommen. Die Leute lassen mich ankommen. Ich finde meine Identität bei denen. Für all dem, was sie versuchten zu beschreiben, dachten sie, dass es sich lohnt, so vieles abzulegen. Sogar das Verständnis vielen Freunden und Bekannten. Sie meinten, dass sie eine neue Familie bekommen, ob zwar geistlich eine Familie, wo du dich geliebt fühlst. Und dann das. Warum passiert nur das? War das Ganze völlig hinrissig. Sie gaben so viel auf, um Teil der neuen Gemeinschaft zu sein. Und es wird ihnen nur noch mehr genommen. Gott, was soll denn das? Dann könntet ihr vielleicht fragen, von wem spreche ich eigentlich? Wenn etwas uns Christen oder uns Mitglieder Ekklesia schiefläuft, haben wir solche Gedanken. Gott, das ist unfair. Ich gab dir doch vieles, um deine Freude und Freiheit zu empfangen. Solche Anklagen habe ich schon auch in meinem Leben an Gott gehabt. Und die schweren Situationen, in denen solche Gedanken am häufigsten vorkommen, ergreifen uns oft wie aus dem Nichts. Alles scheint gut zu gehen. Freude umgibt unser Leben. Enge Beziehungen bilden sich. Die Kirche wächst. Und dann das. Warum passiert nur das? Egal, was das ist. Ich erwähne aber solche Gedanken nicht, um sie wegen ihres Anwesens zu bestätigen, sondern unsere Reaktionen auf Schwierigkeiten oder Anfechtungen biblisch zu hinterfragen. Ich tue das, weil unser Text heute aus dem 6. Kapitel der Apostelgeschichte kommt. Das könnt ihr auch aufschlagen, wenn ihr wollt, wenn ihr die Bibel dabei habt, wo das greifbare Gute der Missionsreise Paulus auseinanderzufallen scheint und die Missionare mit einer ganz anderen Perspektive auf dieses Geschehen reagieren, als wir das oft tun. Das muss ich jetzt erstmal anmachen. Okay. Also Anfang Kapitel 16 fängt Paulus, hoffentlich könnt ihr das auch sehen, mit seinem Team in Derbe, Lystra, Lystra, Phrygien und Galatia an. Also das ist ganz unten hier im Grünen, hoffentlich könnt ihr das so ein bisschen noch sehen. Das ist in der heutigen Türkei im Süden der Nation. Paulus und Team wollen Asien und bei uns sagen wir Bethany, aber ich glaube, es ist Bethunia hier oder so ähnlich, missionieren. Aber wenn die frühen Missionare von Asien reden, so, dann sprechen die davon, von dieser Provinz links, die westlich von Galatia ist. Und Bethunia ist dann die Provinz direkt darüber. Es sieht so aus, als hätte Paulus einen logischen Plan. Ja? Er will die komplette Region, so ungefähr die Türkei von heute, evangelisieren. Aber sein Team betet dann. Die wollen mit Gottes Segen Phrygien und Galatia die gute Nachricht verkündigen und Gott antwortet, nein. Statt der Mission in der Türkei zu bestätigen, spricht der Heilige Geist durch eine Vision. Lukas berichtet, dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das hätte sich vielleicht die Missionaren so angehört. Gehe jetzt nach Mazedonien, lass alles liegen, alles, was du kennst. Die Kirchennetzwerke, die Freundschaften, die ihr aufgebaut habt, und glaube an mein Wort. Dann denken die Missionare vielleicht, okay, komisch, das hätten wir uns jetzt nicht selbst ausgedacht. Dennoch sind Paulus und seine Jungs äußerst kopfüber in diesen Gott verliebt. Gott ruft, wir hören, jawohl, auf geht's. Die erreichen Mazedonien und kennen sich überhaupt nicht aus. Kommen dann auf die Idee, dass die Juden und die gottpreisenden Heiden sich oft an Flüssen treffen, um sich zu reinigen. Und dann, wie wir das vielleicht auch tun würden, sagen die vielleicht, da kennen wir uns aus, gehen wir mal hin. Und es läuft hervorragend. Sie sind diesem Ruf Gottes nachgegangen. Eine Frau namens Lydia und ihre Familie werden Christen und die erste Ekklesia oder Kirchengemeinde Europas ist schon gegründet. Krass, Gott ist echt mit uns. Siehst du, was er da macht? Dafür haben wir ja alles aufgegeben. Das ist ja das wahre Leben, was wir jetzt haben. Alles läuft, als ob Gott die Türen weit geöffnet habe für seine Söhne und Töchter, diese Missionaren. Die Kraft Gottes ist lebendig und nah. Also geht Paulus auf eine Sklavin hin, die mit einem Wahrsagegeist besessen ist und sagt zu dem Geist, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im gleichen Augenblick führt der Wahrsagegeist von ihr aus. Hört sich doch toll an, oder? Aber das war's dann. Pau! Ins Gefängnis geworfen, weil die Kraft Gottes durch Paulus wirkte. Die Besitzer der Sklaven sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren waren. Denn die haben halt Gewinne davon bekommen, dass sie immer ihre Wahrsagen dann ausgesprochen hat. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Der Gefängniswärter sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Erschreckt uns dieses Ereignis. Ist es uns nicht höchst problematisch, dass die Diener Gottes, nachdem der Heilige Geist durch sie wirkte, in Ketten gefesselt werden? Hat Gott nicht gesagt, dass er uns aus dem Dunkeln und der Finsternis führt und uns die Fesseln zerriss? Wir suchen den Gott der Freiheit und nicht des Elends. Wo ist nun der Gott hingegangen, der unsere Arbeit unterstützt und unsere Wege gerade macht? Ich glaube, die Gefangenschaftsgeschichte Paulus und Silas ist halt das richtende Wort an diesen Gott, den wir uns machen. Wenn wir an einen Gott glauben, der uns von den Anfechtungen der Welt freimachen soll oder der uns die Arbeit, die wir schon immer machten, bevollmächtigen wird, dann tötet diese Erzählung aus der Apostelgeschichte unseren Gott. Die Bibel insgesamt, sowie auch in diesem Story, zeigt uns den einen Gott, der mit uns durch den schweren Zeiten läuft. Ja, sie zeigt uns den einen Gott, der uns sogar zu diesen Stellen hin und durchführt. In Psalm 23 liest man, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Irgendwie steht eine biblische Paradoxe vor uns. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Aber der Weg, an den er mich zurück ins Haus des Herrn führt, steigt hinunter ins Tal des Todesschattens. Was ist denn eigentlich daran gut oder gnadenvoll? Eines, und nämlich das Allerwichtigste: Du bist bei mir. Gott ist bei dir. Aus dieser lebensveränderten Perspektive sehen sich Paulus und Silas ihre Situation an, wie Tertullian dieses Kapitel mal erwähnt hat. Die Beine spüren nichts in den Stocken, während des Herzens im Himmel ist. Wenn wir aber unsere Herzen nicht an den Himmel anpassen, also das heißt die Wille Gottes und die Leitung des Heiligen Geistes, dann werden wir immer die Wege, die Gedanken und die Verlangen der Welt gleichen. Immer. Und wenn wir hauptsächlich diesen Verlangen zuwenden, die können auch manchmal gute Anliegen sein, Familie, Freundschaft, Gemütlichkeit, können auch Geld, Sport, Sex, die Politik sein, dann werden wir nichts mit dem finsteren Tal zu tun haben wollen. Sage ich nochmal. Und wenn wir hauptsächlich diesem Verlangen zuwenden, dann werden wir nichts mit dem finsteren Tal zu tun haben wollen. Lieber würden wir Gott die Hand loslassen, als mit ihm durch dieses Tal gehen. Mit Gott zu laufen heißt alles andere als nebensächlich zu sehen. Das beschreibt auch Paulus, als er sagt: Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte alles für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Krass, denn das spricht er zu der Gemeinde in Philippi. Und die wissen ja, dass er auch ins Gefängnis geworfen worden ist, als er bei denen war. Also er spricht genau darüber, was er dort gelernt hat oder schon vorhin gelernt hat und dort ausgelebt hatte. Wenn uns noch was bleibt, zu dem wir fester halten als zu Jesus, Gottes Wort und dem Ruf des Heiligen Geistes, da verstöpseln wir unsere Ohren, da verdunkeln wir unsere Augen und wir entnehmen Gott unsere Hand. Das müssen wir halt tun, weil wir nicht wollen, dass Gott unser Leben widerspricht. Wir wollen nicht, dass Gott uns eine klarere Wahrheit zeigt, als die, die wir schätzen. Oder dass Gott uns von unseren anderen Liebhaben wegführt. Wir wollen im Endeffekt Gott unser ganzes Leben und unsere ganze Liebe nicht wirklich geben. Wir sagen, dass wir als Gemeinde das Wort Gottes verkündigen wollen. Wir wollen als Leib Christi die Kirche Erweckung in Deutschland erbeten, erarbeiten und empfangen. Aber das können wir nicht tun, ohne dass wir auf den Ruf des Heiligen Geistes hören. Und Gottes Wort uns dann unterordnen, oder uns selbst unter dem Gott unterordnen und Jesus als unser Herr und Meister folgen. Also wir dürfen nicht Christen sein, die hauptsächlich zur Ekklesia gehören, weil wir hier Freundschaft, Gemeinschaft, Verbindlichkeit, Spaß oder eine belebende Atmosphäre finden. Das ist ja alles gut. Aber wir sollten Gott auch dafür danken, wenn wir das hier haben. Die sind alle gute Sachen. Aber der aus diesen Gründen in einer Kirche steht, egal ob Ekklesia oder eine andere, der sucht immer noch seine eigene Verlangen. So eine oder er oder sie ist grundsätzlich nicht anders als die, die nicht Christen sind. So einer kann nicht wirklich sich Gott als Diener ganz übergeben, weil er eigentlich für Selbstbedienung in der Kirche mitmacht. Er sucht nicht Jesus und das Kreuz, die ihn von seinen Verlangen entfesseln würden, sondern er tut alles, um sich durch die Kirche weiter an diesen Verlangen zu fesseln. Obwohl er es vielleicht nicht an der Arbeitsstelle, der Schule oder dem Sportplatz mehr versucht, bemüht er sich jetzt, seine Identität durch sein kirchliches Schaffen, seine kirchliche Freundschaft oder die Atmosphäre der Gemeinde zu meißeln. Er arbeitet so unaufhörlich an sein Selbstbild, dass er nicht die Zeit verschwenden möchte. Und Samuel hat auch vor einer Woche, glaube ich, von diesem verschwenderischen Gebet gesprochen. Er arbeitet so unaufhörlich an sein Selbstbild, dass er nicht die Zeit verschwenden möchte, mal hochzuschauen. Da hochzuschauen, wo Jesus schon sein Bild im Haus Gottes aufgehängt hat. Wie der Psalm spricht, in dir, in deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. Das Wichtige an der Geschichte Paulus und Silas ist ja nicht, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden, sondern dass sie ihren Blick nach Gott richten. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Die Umstände des finsteren Tals waren für sie weniger bedeutungsvoll als die neue Realität, woran sie glaubten. Trotz allem glaubten sie daran, dass Gott bei ihnen war, und sie fingen deshalb an, Gott mit Lobgesängen anzupreisen. Egal was kommen mag, bist du mein Gott, und ich danke dir, Vater, für deine Liebe. So ungefähr beten die. Und obwohl es nicht für uns zu wissen ist, ob Gott uns weiter durch das Tal dieses Lebens begleitet oder direkt zu sich nimmt oder uns von diesen Tälern entlöst, bekommen wir in der Geschichte Paulus und Silas noch ein Zeichen, dass Gottes Gegenwart wahrhaft und mächtig wahr ist und bleibt. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Boden unter Paulus bebt. Er bebt genauso wie damals bei der Kreuzigung Jesus und wie später in der Offenbarung Johannes am Ende deiner Bibel. Das Erdbeben in unseren Bibeln ist Zeichen der Zeitenwende. Ist Zeichen, dass wir nach der Kreuzigung jetzt in der Zeit des Himmelreiches leben. Eine Wirklichkeit, die uns und unseren eigenen Tälern komplett entfaltet. In anderen Wörtern, gibt es jetzt eine größere und mächtigere Realität als die, die wir uns oft ansehen. Die kann man in 4 Wörtern kurz fassen. Gott ist bei dir. Gott ist bei dir. Und es ist sein Wunsch, dass wir erkennen und verkündigen, dass er bei uns ist, dass unsere Probleme und dieses Tal, in dem wir manchmal auch noch leben, uns nicht von der Realität und Gott abreißen. nicht von dem, von der Realität und Gott abreißen, der all Lob und Ehre wert ist. Amen.